Ich bin Fabian, ich spiele Keyboards und Synthesizer in der Band. Ich gebe das Wort weiter.
Ich bin Elia, ich singe und spiele Gitarre.
Und ich bin Anna und ich singe und mache ein bisschen Krimskrams nebenbei. Perkussion.
Und es fehlt noch Joel und Lorenz.
Bass und
Spaß und
Schlagzeug.
Schlagzeug. Und auf Tour haben wir den Jonas Wolf jeweils dabei, das ist der Tourgitarrist.
Wir haben auch schon mit dieser Formation auf dem Album gearbeitet.
Okay, Digger, das aktuelle Werk, reden wir nachher noch drüber. Der Bandname der Bianca Story habe ich jetzt gelesen oder beim Überfliegen. Bianca stünde für das weiße, unbeschriebene Blatt.
Ganz genau.
Hat mich etwas überrascht. Also für mich ist Bianca ja ein weiblicher Vorname.
Deshalb schreiben wir es ja klein.
Nicht
Also,
sehr hübscher.
wir schreiben es ja klein. Wir sind ja in der Schweiz sehr vielsprachig und da haben wir uns dieses Wortspiel erlaubt, weil es einfach besser klingt als The White Story. Und das soll uns immer daran erinnern, dass wir uns von vorne antasten können an die Sachen und immer wieder neu erfinden. Das ist die weiße Geschichte.
Als Metapher, alles ist offen, alles ist möglich.
Genau. Es geht darum, sozusagen, das unbeschriebene Blatt sich immer wieder vorzunehmen, als, wie Anna so schön sagt, als Lizenz, dass man es immer wieder neu versuchen kann und immer wieder Sachen auch hinterfragen kann. Und das war am Anfang so eine Geschichte und mittlerweile ist es lustig, wie sich dieses kleine Buch, Bianca Story, wie sich die Geschichte immer um weitere Kapitel erweitert. Und das macht tierisch Spaß, halt so, dass wie so, ja. Immer weiter zu schreiben, was da mit uns passieren könnte.
Würdet ihr es denn als Gesamtwerk, als Gesamtbuchgeschichte sehen, wo immer ein neues Kapitel dazu kommt, oder sind es neue Bücher in dem Fall? Habt ihr Zäsuren drin?
Haben wir da?
Ja, ich meine, hoffentlich ist es ein Gesamtwerk, würde ich jetzt mal sagen. Ich denke, es ist ja wie das Leben. Also jeder Mensch oder so oder die Gruppe von Menschen ist ja wie so ein Gesamtkunstwerk. Man geht irgendwie über Jahre, arbeitet man zusammen und schreibt an seinem Buch. Und natürlich hat es verschiedene Kapitel mit unterschiedlichen Präferenzen. Ich meine, wir haben Projekte gemacht, schreiben diese Alben, haben Radio-Pop-Songs daneben, arbeiten wir auch viel fürs Theater, haben jetzt mit der Deutschen Oper zusammen ein Stück produziert. Wir haben auch schon Projekte im Kunstbereich gemacht. Eins, das jetzt gerade wieder ein bisschen durch die Medien gegeistert ist, dieses Unicopy-Album mit diesem einzelnen Kunstwerk, das wir da versteigert haben. Also eine Platte als Kunstwerk. Da sind wir irgendwie sehr vielseitig und das ist eigentlich alles wie so ein eigenes Kapitel, das eben jeweils weiß beginnt und dann irgendwann schwarz und blau und rot wird.
Gibt es schon Kapitel, die ihr bereut oder jetzt anders machen würdet?
Ja, doch, gibt es sicher, aber nicht jetzt im künstlerischen Sinn, sondern wenn man so viel unterwegs ist, passieren halt auch komische oder traurige Sachen. Sachen, die man bereut, dass sie passiert sind, Sachen, die man nicht beachtet hat und die man im Nachhinein dann merkt, oh, auweia, weil der Zug von, also weil diese Geschichte so schnell, immer schneller geschrieben wird, nimmt sie so schnelle Fahrt auf, dass man halt auch Sachen irgendwie aus dem Blickwinkel verliert. Und das ist manchmal dann schon auch ein kleines bereuendes Kapitel, fast ein Nebenkapitel, aber die gibt es leider. Aber so im großen künstlerischen Arbeiten, ich meine, sonst wären wir nicht mehr zusammen am Arbeiten, weil das ist ja wie eine absurde Form einer Familie eigentlich, die jeden Tag an diesen Kapiteln arbeitet.
Vom Genre werdet ihr so in diese Schublade Art Pop einsortiert, was auch immer das ist.
Was auch immer,
Klingt tierisch feuilletonistisch.
ja.
Hat das eine Wirkung? Also sprich, das kriegt ihr vom Feuilleton mehr Resonanz als zum Beispiel von so einem Pop-Radiosender?
Ja, doch schon. Ich schon jetzt vor allem auch mit der letzten Platte, weil die halt von den Inhalten her eher wahrscheinlich die Feuilleton interessierten Menschen anspricht und sieht man auch in unserem Publikum. Also ich finde das prima, weil wir halt somit auch ein ziemlich interessiertes und aufgewecktes und auch treues Publikum mittlerweile haben, wenn wir auch hier in Deutschland spielen und das ist ein super Gefühl, das ist richtig toll. Also auch zu merken, man unterliegt nicht einem so einen momentanen Stil und ist dann schwupps wieder weg, sondern die Leute zu spüren, dass die Leute dann wirklich deine Ideen verfolgen, das ist eigentlich der halbe Lohn.
Angeblich ist dieses Album, also Digger, auch ein bisschen tiefgründiger als der Vorgänger. Würdet ihr es auch so sehen? Ich meine, du hast es jetzt gerade unterstrichen mit der Aussage, dass es das Publikum ja feuilletonistischer rüberkommt oder anspruchsvoller und dass es mit diesem Album auch zu tun hat, weil die Inhalte da, weil da mehr Inhalt vielleicht transportiert wird. Würdet ihr es auch so sehen dann?
Also ich glaube, inhaltlich waren wir beim Vorgänger schon tiefgründiger, aber es war halt poppiger verpackt.
Okay.
Also das ist jetzt auch im weitesten Sinne Pop, aber Pop ist ja ein großer Begriff. Und ich denke, wir haben einfach ein bisschen mehr Wärme zugelassen, viel mehr Bässe, warme Gitarren. Und von dem her vielleicht schon, aber die Inhalte jetzt textlich so gesehen, da legen wir schon immer Wert drauf, auf spannende Inhalte. Aber ernste Themen können trotzdem Spaß machen. Das ist uns auch bei diesem Album wichtig.
Und das merkt man dann auch live. Also okay. Wir haben ja ein trotzdem sehr durchtriebenes Publikum, die halt auch an ein Popkonzert kommen wollen. Also das ist sozusagen diese Doppelfunktion, die wir auch gerne erfüllen. Also eigentlich eine breite Wirkung mit unserer Musik erzielen zu dürfen, aber damit halt eben auch irgendwie unsere Inhalte auch in den Vordergrund stellen zu dürfen. Mhm. Und das macht schon tierisch Spaß.
Also von der Form ist es auch eher unterhaltsam.
Ja,
unsere Konzerte machen auf jeden Fall Spaß.
Man hat ein gutes Gefühl dabei beim Anhören. Und das macht es auch irgendwo radiotauglich. Also das ist mir aufgefallen beim Hören, so, oh ja, okay, also das könnte ich jetzt auch im Radio hören. Also insofern passt der Begriff Artpop dann nicht mehr so für mich.
Ja, das mit diesen Genrebezeichnungen ist natürlich immer schwierig. Indie-Pop wird es genannt. Nur Indie-Pop ist ja natürlich auch ein wahnsinnig toller Begriff, der löscht sich ja gegenseitig aus, weil independent und populär ist sozusagen ja gerade wieder eine Auslöschung. Also, ja, also da machen wir uns auch nicht so viel Gedanken drum. Es hat Folk drin, es hat A Cappella-Sachen, Chor-Sachen drin, es hat halt, aber eigentlich im Prinzip ist es Popmusik. Also wir sehen das als Popmusik, mit was für einem Adjektiv da man vorne dran noch fungiert, ist uns eigentlich Schnuppe.
Digger, das bedeutet ja so viel wie ja, Gräber, Ausgräber. Und also auf dem Cover sieht man es auch, ihr seid in so einem Bergwerk, Minenarbeiterin. Genau. Passt auch zur Tiefgründigkeit, also ihr grabt da tief in die Erde rein. Es hat aber auch noch eine andere Bewandtnis damit, ne? Also nämlich ihr habt da so einen YouTube-Clip gemacht und zwar habt ihr über Crowdfunding dieses Werk komplett finanziert. Vielleicht könnt ihr dazu noch was erzählen. Wie kam die Idee und wie ist das dann vonstatten gegangen? Und es hat ja auch wirklich sehr gut geklappt am Ende.
Ganz genau, wir haben 90.000 Euro gesammelt.
Das ist ein Rekord EU-weit, stimmt das?
Ich glaube Deutsch, alles was Deutsch spricht.
Genau, so deutschsprachiger Raum, genau. Und ebenso, uns ist ja wahnsinnig schnell langweilig und vor allem, wenn es um Geld geht, müssen wir das für uns selber schon irgendwie verpacken, dass das trotzdem spannend klingen kann, auch für die Fans dann. Und die Idee war, okay, wenn wir schon Crowdfunding machen, dann muss das irgendwie eine Geschichte rundum haben. Also erstmal machen wir das Crowdfunding 2.0, insofern, dass wir das nicht nur finanzieren, dass wir ein Album machen können, sondern dass jetzt alle, die ins Konzert kommen, die CD dann auch in die Hand gedrückt kriegen, weil schon bezahlt wurde, dass die das jetzt einfach haben dürfen.
Das war so die Idee. Wie hoch ist denn die Auflage vom Album?
Ja, ein paar tausend. Also das ist ja heutzutage nicht mehr so das Problem, dann wieder nachzuliefern,
wie viel seid ihr schon losgeworden auf Konzerten?
Ja, ein paar tausend. Wir sind froh, dass wir immer...
Also wir sind nach dieser Tour jetzt wieder mal offiziell ausgeschossen. Jetzt dürfen wir dann wieder mal nachpressen, ja.
Genau.
Wir bekommen dann immer Mails von unserem Management von wegen, habt ihr noch genug und so, und wir haben eben keine mehr.
Genau, und eben die Geschichte, dass die spannender wird, haben wir uns gedacht, okay, wir graben einen Tunnel durch das verhärtete Gestein des Musikbusiness. Wir machen dann 90 Kilometer mit unseren Fans, also jeder Euro ein Meter. Das war so die Geschichte dazu, deshalb im Tunnel. Auch das Bild.
Und ihr habt ja auch en Detail dann aufgerechnet in diesem Videoclip, wofür jeder einzelne Euro ausgegeben werden wird. Also bis hin zu den Wurstbroten.
Genau.
War aber wahrscheinlich dann mehr oder weniger Spaß, ne? Also ein Stück.
Nö, also Wurstbrote finde ich ein sehr seriöses Thema. Also Wurstbrote vor allem auf Tour sind natürlich, also die Nahrung des Künstlers macht schon viel aus. Kann Wurstbrot sein. Wurstbrot
ist Schnitzel an der Tankstelle.
Schnitzel mit selbstgemachten Spätzle.
Ich weiß nicht, ob ich dafür Geld spenden will für Tankstellen.
Ja, das würde ich auch nicht
unbedingt. Nee, aber es geht ja, also die Idee ist ja nicht, dass die Leute Geld spenden, dass wir Schnitzel haben, sondern dass wir unsere Musik, also von Digger, jetzt von diesem Album, aus den Fesseln halt dieser Wirtschaftlichkeit vorweg schon befreien konnten. Und das hat tierisch viel Spaß gemacht. Auch das Gefühl, nach dem Konzert eigentlich an dem Tisch mit den CDs zu sitzen und jedem eigentlich diese CD in die Hand zu drücken, das ist schon ein sehr tolles Gefühl, weil du auch weißt als Künstler, die Musik ist jetzt eigentlich direkt und befreit bei diesem Menschen. Das ist schon, das ist sehr toll.
Das heißt, das ist auch so eine innere Überzeugung.
Das hat sehr,
dass was sie... Dass die Musik für alle verfügbar sein soll und ihr damit jetzt nicht das große Geld machen müsst.
Es geht ja darum, dass man den Musikliebhaber hat. Man hat den Musikliebhaber und die Bands und die Künstler, die gerne Musik machen. Und dieses Zwischenspiel, diese Romantik irgendwie zwischen dem muss man irgendwie aufrechterhalten. Und wir haben halt da einfach auch einen Weg gesucht, wie wir das für uns wieder machen können, dass diese Verbindung nicht blockiert wird durch sauteures Marketing oder Vertriebswege, die wir gar nicht unterstützen wollen. So. Aber wer weiß, also wir haben eben vor 5 Jahren haben wir das Unikat versteigert auf einer Kunstauktion. Wie Anna gesagt hat, uns wird's, wenn es um die Wirtschaft geht, wird es uns auch schnell langweilig und wir müssen das irgendwie in eine künstlerische Form bringen, dass wir da auch motiviert sind, das voranzutreiben als Band. Und so eine Aktion ist dann halt auch für uns eine Herausforderung, sowas durchzuziehen, weil wir wussten nicht, ob das klappen würde. Wir hatten keine Ahnung. Es war eine risikoreiche Sache und wir sind tierisch froh, dass das so gut angekommen ist.
Hat das Zukunft?
Also wir haben vor 5 Jahren schon...
Alle Bands irgendwann mal. Wie seht ihr die Zukunft der Musikindustrie?
Also wir hatten vor 5 Jahren beim Unikat schon die Frage, hat das Zukunft, was ihr hier macht? 10.000 Schweizer Franken, Kunstauktionen und so. Und haben dann immer gesagt, ich glaube, das ist jetzt einfach gemacht worden und wir hatten unseren Spaß daran. Jetzt in den letzten Tagen macht das Wu-Tang Clan irgendwie 1:1 auch so. Also man weiß nie, was da alles weitergeführt wird.
Und ich glaube, Radiohead haben ja auch mal ähnlich so über Spenden ihr Album zum Download angeboten.
Genau, die Frage ist ja oft die Konsequenz. Die Frage ist oft die Konsequenz. Also ob man dann ein Album trotzdem noch regulär weiterliefert oder so. Also inwiefern macht man so einen Release wirklich als eine ideologische, konzeptuelle Sache? Ich glaube, solche Modelle haben Zukunft. Ich glaube...
Ich denke generell, was Zukunft hat, ist Transparenz. Und das ist halt das, eigentlich, glaube ich, das Wichtigste an diesem Projekt. Die Leute wollen wissen, für was, wenn sie Musik kaufen oder ein Live-Konzert geben, wem geben sie das Geld? Sie wollen sie ja vor allem dem Künstler geben. Und ich glaube, die Musikindustrie, weil sie so undurchsichtig ist und nicht mehr wirklich funktioniert, und haben irgendwie alle auch ein bisschen Angst davon, wem gebe ich da eigentlich wirklich das Geld, wenn ich iTunes da für 20 Franken ein Album kaufe. Und ich weiß, der Musikindustrie geht schlecht, aber ich weiß eigentlich nicht genau, wieso und was da genau läuft. Und bei diesem Projekt haben wir einfach ein Budget aufgestellt, was kostet es effektiv, eine Platte zu veröffentlichen, was kosten die einzelnen Punkte, wer bekommt wie viel Geld, was kostet die GEMA, solche Dinge, die man sonst nicht so liest. Und ich glaube, das hat auch sehr viel geholfen, den Leuten verständlich zu machen, was es eigentlich kostet, so ein Ding den Leuten eben in die Hand drücken zu können oder eben bis es im Laden ist. Und ich glaube, das hat eine Zukunft, dass es eben, ich meine, das ist die heutige Zeit, es muss alles transparent sein im Internet, alle wollen alles wissen. Und ich glaube, das ist halt das, was in Zukunft vermehrt gemacht werden wird. Karten offenlegen, nicht mehr dieses Mysterium Musikindustrie und irgendwie alle wursteln, was ein paar fette Manager kassieren ab.
Würdet ihr, wenn jetzt so ein Major-Label käme, würdet ihr trotzdem zuschnappen? Weil da haben ja viele Bands so, dann ist ja so die Hürde. Also wie viel geben sie von ihrem Independent?
Klar, aber das ist ja die Gretchenfrage. Ich meine, man sitzt ja, dann kommt die Gretchenfrage Indie oder Major und das ist total veraltet. Also ich meine, Major-Labels bieten heute katastrophale Verträge an, aber in einzelnen Fällen sind sie auch immer noch in den Kanälen, wo man sie als Dienstleister brauchen kann. Das ist einfach heute bei jeder Indie-Band so. Also immer mehr rückt es in die Richtung, dass ein Label eine Dienstleisterfunktion hat, die eigentlich von der Produktionsstätte, sprich von der Band selbst, in Anspruch genommen wird. Und ich glaube, was Zukunft hat, ist, dass die Band selbst selbstständig bleibt, als winzig kleine Unternehmerschaft. Und dass die eigentlich selber entscheiden können, wie und welche Konditionen das läuft. Und jetzt in unserem Fall ist sozusagen ein Major-Deal, wo man groß ranschreibt, eben jetzt wird Bianca Story dann umgemodelt und wir machen aus denen die neuen, weiß nicht was, Tokyo Hotel. Das ist so unrealistisch wie vieles anderes. Also das macht wie auch bei keinem Sinn.
Könnt ihr schon davon leben eigentlich?
Das ist wie in der Schweiz. Das ist ja wie in der Schweiz. In der Schweiz wird man immer gefragt, ob man davon leben kann. Ja.
Das ist in Deutschland auch so.
Nee.
Wir sind da nicht viel
anders. Das ist ja natürlich, wir sind im Süden jetzt.
Wir sind ja grenznah. Also
sicher sozusagen.
Nee, das ist eine ernsthafte Frage.
Weil tatsächlich.
Also wir sind da und wir leben. Also wir beißen uns durch für die Inhalte und Projekte, die wir machen wollen. Alles andere ist Herzblut und das zum Funktionieren bringen.
Ich könnte auch fragen, macht ihr nebenher noch was anderes? Habt ihr eine Ausbildung? Macht ihr noch einen richtigen Beruf? Machen ja auch viele nebenher. Ist das Hobby? Ist es Beruf? Ist es Lebensinhalt?
Ich bin Künstler.
Das ist
Malediven. Nee, wir stecken ja in so vielen Projekten drin, dass man sich mit diesen Projekten finanzieren kann. Also tatsächlich. Also wir haben halt, ich meine, wenn man jetzt unseren Tourplan von dem letzten halben Jahr, wir haben im Herbst, da haben wir ein Tanztheater in Basel inszeniert. Danach waren wir auf Tour mit der Bianca Story, dann waren wir weiter auf Tour mit der Bianca Story, dann haben wir das deutsche Operprojekt gemacht, jetzt sind wir wieder auf Tour in Deutschland, nachher sind wir mit dem deutschen Operprojekt in der Schweiz, dann sind wir auf Festivaltour im Sommer. Da kann man sich so ein bisschen zusammenreimen, dass das dann eben durch die Masse und Fülle an Projekten, in denen man da involviert ist, sogar es funktioniert, dass man schlussendlich Geld verdient und nicht mal Steuern bezahlen muss.
Ja,
weil man selbstständig ist. Man kann ja seine Zahnbürste abziehen von den Steuern. Das ist eben das Schöne, kann ich jetzt hier so am Radio in Deutschland ja auch mal sagen, weil in der Schweiz müsste ich ja dann vielleicht Angst haben vor meinen Steuern. vom Fiskus.
Also am besten immer in der Schweiz arbeiten, in Berlin leben und ich glaube, dann klappt das.
Nee, das ist ein altes Märchen. Also ich glaube, das ist wirklich auch langsam vorbei.
Oder in Freiburg leben.
In Freiburg leben. Ich habe das Gefühl, hier in Freiburg ist der Himmel auf Erden. Wir sind hier durch Freiburg gefahren, Sonne, alle sitzen draußen, trinken Kaffee.
Aber unglaublich viele Autos, mein Gott.
Ja. Irgendwie muss was hier richtig gemacht werden in Freiburg. Irgendwie.
Ihr habt auch einen Song nämlich auf dem Album, das Money Matter. Natürlich wieder ein schönes Wortspiel mit einem männlichen Vornamen. Money, also M-A-N-I geschrieben, wieder Manfred. Ja und? Also das Money Matter.
Das ist übrigens eine gute Frage. Ist der Money Matter, hieß der Manfred Matter?
Ich glaube, der Manfred ist war der Money Matter, ja. Money Matter ist in der Schweiz ein ganz berühmter Liedermacher, wie ihr in Deutschland auch habt.
Kennt Konstantin den? Wecker zum Beispiel.
Zum Beispiel Konstantin Wecker oder hat dann, wie heißt der
Biermann.
Biermann zum Beispiel. So, der war so
Money Matter habe ich noch nie gehört.
Der war eine schön, ganz eine wichtige Figur, ist leider sehr jung gestorben. Aber der hat Songs geschrieben, die jedes Primarkind heute noch kennt.
Okay.
Und was halt sehr spannend ist, weil er halt eine ziemliche, sagen wir mal, eine soziale Position eingenommen hat in dieser Zeit und auch eine wichtige kritische Stimme zum System abgegeben hat, durch das er halt fast schon dem Schweizer Humor typisch hat er so die einfach mal offengelegt, wie das System funktioniert. Und das war schon in sich oft ein Tabubruch. Und das hat in den 70er Jahren...
Also in Bezug auf die Banken.
Banken, Geld, bürgerliche Strukturen, nicht selber denken, alle anderen denken lassen und immer aufs Glück warten, nie was selber machen oder sowas. Oder auf was für Glück sitzt man selbst. Und der hat da ziemlich pfiffige Songs geschrieben und das Wortspiel lag einfach so ziemlich auf der Hand, eigentlich durch das wir diese Kontroversen dann hatten und hatten auch das Glück, dass eben Dieter Meier von, weiß nicht, ob ihr Yellow kennt. Yellow ist dieses Oh Yeah aus den 80er Jahren. Dieter Meier hat da mitgerappt. Das ist natürlich auch eine Koryphäe für uns aus der Schweizer Popkultur. Wir schmeißen uns ja im Song sozusagen die Frage hin und her. Does money matter? Yes, no, yes, no. Wir sagen yes, armer Künstler, er als Koryphäe sagt no. Und das ist so ein Hin- und Herwerfen der Frage, die man sich schlussendlich ja auch stellen muss, wie wichtig sich man dem gibt. Und das sorgt für Gespräche, die sehr spannend sind, vor allem auch in der Schweiz, da, wo man halt eben Money Matter als Liedermacher halt auch kennt.
Ja, in der Schweiz wird ja auch das bedingungslose Grundeinkommen oder vor allem in Basel kräftig diskutiert. Ne? Also das ist ja da, hat ja auch
seine genau, Idee, die haben das jetzt geschafft, dass das über das bedingungslose Grundeinkommen abgestimmt wird. Mal schauen, was da rauskommt.
Wir haben sogar einen Videoclip zu Does Money Matter. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da kommen ja so kleine Fünferle, sagen wir dem, die fünf Rattenstücke, goldige.
Sind das die kleinsten?
Die kleinsten. Und das sind sogar die original fünf Rattenstücke der Promo-Aktion von dem bedingungslosen Grundeinkommen, die wir benutzt haben, die sie dann, sie haben irgendwie 400.000 Schweizer Franken oder wie viel?
15 Tonnen.
15 Tonnen an Fünfer und Fünferle haben sie auf dem Bundesplatz ausgeschüttet. War eine lustige Aktion. So ist das.
Danach war der Asphalt ruiniert.
Nö. Ja, keine Ahnung. Danach war eigentlich die Kampagne lanciert. Es ging ja darum, ein einprägsames Bild zu kreieren, das die Leute verstehen. Also sozusagen, wenn jeder ein bisschen bekommt, haben wir alle viel. Was natürlich sehr gut funktioniert hat.
Dieser Dieter Meier ist auch ein Fan von euch, ne? Oder der zumindest prophezeit der euch eine internationale Karriere. Kann man das ernst nehmen, so eine Aussage? Oder sagt ihr das so
dahin? Ja, aber so Aussagen kann man generell nicht ernst nehmen. Also auch wenn er unser Freund ist und irgendwie der Band nahe steht. Aber ich meine, wir arbeiten ja da selbst dran. Also ist natürlich schön, wenn jemand an uns glaubt und uns das zugesteht. Das schmeichelt, aber es am tagtäglichen Vorwärtsbringen der Ideen ist ja, verändert sich gar nichts.
Also ich denke, wenn wir Erfolg haben wollten und in der Schweiz Musik machen, sollten wir Schweizerdeutsch singen, weil das sehr viel Erfolgsversprechen ist.
Aber dann bleibt es in der Schweiz, ne?
Bleibt es natürlich in der Schweiz, aber in der Schweiz ist es Geld. Dasselbe gilt für Deutschland. Ich meine, mit deutschsprachiger Musik bist du sicher mal viel besser gestellt und es ist viel einfacher, auch in die Radios zu kommen. Und da sind wir mit englischer Musik eigentlich im deutschsprachigen Raum, haben wir ja nicht die beste Wahl in puncto Kommerzialität getroffen. Aber ich glaube, es ist einfach, dass wir, sie liegt uns am nächsten. Wir haben als Kinder oder als Jugendliche Musik gehört, die war englisch. Wir haben, heute wächst man halt mit dieser Sprache auf und es ist auch die Sprache, die wir mit Popmusik am nächsten assoziieren. Und deshalb ist es irgendwie so ganz natürlich auf Englisch gefallen.
Ja, wir probieren ja auch anders aus. Wir haben einen Song auf der Platte, der heißt Glück macht einsam, der hat deutsche Sachen drin.
Letztes Mal hatten wir sogar einen französischen Song.
Wir haben französische Songs. Ich glaube, wir Schweizer sind in der tollen Situation, dass wir halt verschiedene Muttersprachen im kleinen Land haben und eigentlich auch ganz unverfroren mit dieser Sprachensituation umgehen können und uns das Recht nehmen. Und kann sein, dass wir in Zukunft da noch mehr ausprobieren. Das lassen wir mal offen. Alles, was Spaß macht, alles, was auch irgendwie ansprechend klingt. Aber schlussendlich geht es ja um die Musik.
Das
geht ja.
Sophie Hunger macht das ja auch sehr gut.
Zum Beispiel Sophie macht das, finde ich, sehr schön. Die macht irgendwie.
Und es passt auch jedes Mal, die Sprache.
Ja, ja.
Ansprechende Lied.
Sagt man ja.
Aber Glück macht einsam. Also, warum ausgerechnet dieser Titel? Warum nur ein Stück? Warum dann im Refrain? Also nur im Refrain und nicht der ganze Song auf Deutsch? Was sind das für drei Worte, die man dann auf Deutsch singen muss?
Also das ist eine lustige Ausgrenzung jetzt. Warum diese drei Worte, warum nicht alles, das ist so entstanden. Die drei Worte sind halt wie so Glück, Macht, einsam, ist halt so fast schon eine kleine lyrische Form, die hat schon fast so dieses Sloganhafte. Und ich glaube, es war für uns, wir fanden es einfach spannend zu schauen, was da passiert, wenn man dieses Deutsche da reinbringt. Ich glaube, das sind auch sehr intuitive Entscheidungen, die man da ins Künstlerische reinbringt.
Mhm. Ja, aber es machen nicht alle Bands.
Ja, aber wir sind ja nicht alle. Also es ist ja nicht, dass wir...
Aber ich glaube, es käme wesentlich häufiger vor, wenn es immer nur eine reine Bauchgeschichte wäre, würden viel mehr aus dem Bauch so agieren. Mhm. Und im deutschsprachigen Raum kenne ich vor allem Japanik, die damit richtig auch bewusst, glaube ich, spielt, diese Berliner Band. Ja, also hätte ja sein können, dass es auch ein Bewusstes ist.
Nee, also...
Ich glaube, das Switchen ist schon ein Teil, ich meine, der Internetkultur. Ich meine, es ist auch im Englischsprachigen, also wenn man Künstler wie MIA oder so anschaut, die so Sampling machen aus der ganzen Welt, die auch viel mehr Sprachen, Portugiesisch, Englisch, Spanisch miteinander kombinieren. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein etwas, das unsere Zeit eigen hat, also dass eben... Dass man eben so, ich habe für gewisse Gefühle habe ich englische Wörter, die perfekt passen, und für gewisse Gefühle habe ich deutsche Wörter, die viel besser passen, und für gewisse Schweizerdeutsche. Sophie Hunger ist eben da ein sehr gutes Beispiel. Da hat man das Gefühl, die singt das jetzt auf Französisch, weil sie gerade das Gefühl hat, Französisch ist die beste Sprache, um dieses Gefühl zu vermitteln. Und da kann man dann eben hin und her switchen. Und ich glaube, das kann man innerhalb von einem Song, das kann man aber auch auf der Platte verschiedene Songs. Man kann auch mal eine französische, mal eine deutsche Platte machen. Das ist dann wieder eine Entscheidung oder einfach eben eine Gefühlssache. Aber ich finde das ein gutes Konzept, dass man einfach diese Worte wählt, die das Gefühl am besten beschreiben. Und wenn ich yeah, 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 let's dance, dancing people are never wrong, dann muss das in Englisch sein, weil das ist Party, Disco, 70er Jahre, das denke ich in Englisch. Mhm. Wenn es dann aber vielleicht was ist, wenn es einen konzeptionelleren Hintergrund hat, wie eben Glück macht einsam, was ein ziemlich vertrackter Gedankengang ist, dann muss das vielleicht eher in Deutsch sein, weil das in Englisch dann wieder mir zu fremd wäre als nicht muttersprachlicher Engländer.
Machen wir mal ein bisschen Musik, oder?
Juhu! Ja, klar.
Ja, vielen Dank schon mal für das nette Gespräch.
Danke auch.
Everything I call my own is perfect. All the shoes I wear, all the bad words I swear. Every little part of me is perfect. Everyone approves of my dancing moves. Everything, everything, everything is not like you. Glück is a nasty lover. First she gets a bite and then goes high for another. Glück is a nasty lover. First she gets a bite and then goes high for another try. Glück macht einsam.